Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung.
Tag gesagt und herzlich willkommen zu Nachspielzeit, dem Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung, Folge 6. Und immer noch sitzt mein geschätzter Kollege Tommy Bastian neben mir im Stuhl. Moin.
Ja, hallo Ben. Ich freue mich auf ein Gespräch, diesmal nur zu zweit. Schade eigentlich, aber kriegen wir auch hin, oder?
Ich denke, da gibt es einiges, worüber man sprechen kann in der aktuellen, ja, heißen Phase in der Sommervorbereitung. Ich glaube, nicht nur bei uns gibt es viel Redestoff, sondern auch innerhalb des Teams. Die Jungs müssen ja ordentlich ranklotzen aktuell.
Ja, das kann man so sagen. Ich habe am Wochenende gerade mit ein paar Spielern gesprochen, unter anderem mit Rossi, der ja schon ein paar Jahre dabei ist und aktuell der älteste Spieler im Kader ist mit seinen 31 Lenzen. Und der sagt, er hat das noch nicht erlebt, dass jeden Tag wirklich zweimal trainiert wird. Bei Hansa ist das der Fall seit dem Vorbereitungsstart. Und ja, Rossi hatte ein ganz schönes Zitat geliefert, dass der Trainer ihnen die Garantie dafür gibt, dass sie am Ende der Vorbereitung die Energie haben werden für 90 Minuten Drittliga-Fußball und einfach präsenter agieren können. Das ist das, was der Trainer möchte, auch in Auswertung der vergangenen Saison, auch wenn er da noch gar nicht der Trainer war. Und Rossi sagt, wir müssen halt einfach nur mitziehen und dann werden wir so fit sein wie nie, so nach dem Motto.
Ja, gute Sache. Ich sag mal so, bei uns im Amateurfußball startet jetzt in dieser Woche auch wieder das Training für die Saison. Wir haben auch im Vorhinein ein paar Läufe aufgetragen bekommen, sag ich mal. Die Resonanz war jetzt nicht ganz so groß, wo wir bei dem einfach nur mitziehen sind. Aber ich glaube, Hollerbach holt da schon einiges raus aus den Jungs, die kommen da auf jeden Fall ordentlich ins Schwitzen, wenn ich überlege, jeden Tag zweimal und gerade bei so Spielern wie Rossi, der ja dann auch gerne mal kundtut, dass es ganz schön anstrengend ist und der ganz schön fertig ist, da kann das auf jeden Fall ordentlich was bringen dann für die Saison, denke ich.
Ist halt immer die Basis, Fitness, auch im Amateurfußball übrigens, haben wir letztes Mal schon mit Rossi ja besprochen und ja, also dafür steht, glaube ich, Bernd Hollerbach. Das haben wir auch schon mehrfach geschrieben und haben das aus verschiedenen Quellen gehört und das ist eigentlich hinlänglich bekannt. Aber sie arbeiten eben nicht nur im konditionellen Bereich, sondern auch auf dem Platz. Ich habe mir zwei Trainingseinheiten bisher angeguckt. Da war auch schon viel Taktiktraining bei, wurden Abläufe schon einstudiert. Und auch darüber habe ich mit dem Trainer übrigens gesprochen am Samstag nach dem Spiel in Wismar, wo ich das Gefühl hatte, dass da schon ein paar Abläufe besser drin waren. Im Spielaufbau, im Herausspielen von Torschancen und auch im Verteidigen. Und der Trainer hat das dann sozusagen bestätigt und hat ein bisschen gefeiert, dass ich mein Eindruck war, dass die Mannschaft auch ein bisschen spritziger wirkte.
Ja.
Seine Antwort darauf war, da kann ich sein. Wenn das so ist, dann mache ich nicht genug.
Ja, jetzt ist die Bombe geplatzt. Also alle Spieler des FC Hansa, jetzt wisst ihr, warum das Training so hart ist und vielleicht noch eine Stufe härter geworden ist. Bedankt euch bei Tommy Bastian. Hier geht's Schlag auf Schlag. Ja, aber du hast ja schon angesagt, zwei Testspiele wurden schon absolviert mittlerweile. Ich war im Urlaub, ich sag mal so, an der türkischen Riviera habe ich es mir gut gelassen, den ein oder anderen Raki-Kirsch geschlürft. Mir geht's gut, du warst hautnah dabei, hast schon ein bisschen was gesehen. Sag doch mal ein bisschen, wie war's denn aus deiner Sicht? Wie haben die Jungs sich geschlagen in den ersten Spielen? Man sagt ja immer, die Ergebnisse sind erstmal ein bisschen untergeordnet.
Das stimmt, das hat der Trainer auch nach beiden Spielen gesagt und betont immer wieder, dass es wichtig ist, das Programm durchzuziehen. Das macht er, wie gesagt, jeden Tag zweimal Training und das einzige Mal, wo es dann wirklich nicht auf dem Platz oder in den Wald ging, weil in Bansdorfer Wald sind die Hansa-Spieler auch das eine oder andere Mal zu sehen, war dann am vergangenen Mittwoch, wo sie dann mal gebowlt haben als kleine Belohnung und auch für den Teamgeist. Ansonsten wird halt richtig hart gearbeitet und es wurde auch vor beiden Spielen noch trainiert, da dann halt auf dem Platz. Und ja, das war natürlich schon auch zu sehen, gerade im ersten Spiel aus meiner Sicht, dass es da den einen oder anderen Spieler gab mit schweren Beinen.
Beim Landesligisten SV Wahn, muss man sagen. Landesliga, dritte Liga ist ja doch schon ein ordentlicher Unterschied. Am Ende war es ein 4-0.
Genau, das ist natürlich ein Klassenunterschied. Das war vielleicht gar nicht so zu sehen, wie man es gerne gesehen hätte, gerade so die Hansa-Fans, weil eben die Beine schwer waren. Am Ende 4-0, aber zur Pause eben auch noch nur 0-0 und wie gesagt, der Trainer hat gesagt, dass das Programm eben durchgezogen wird, da nicht Rücksicht genommen wird auf die Spiele. Und ich weiß nicht, ob die überhaupt trainiert haben oder ob die aus dem Urlaub gekommen sind. Weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht gefragt. auf alle Fälle waren die Jungs natürlich hochmotiviert und hatten frischere Beine und das kann dann schon mal helfen. Und ein paar gute Kicker haben die auch in der Mannschaft gehabt und ja, da hat sich Hansa wirklich extrem schwer getan, besonders in der ersten Halbzeit.
War ganz lustig, wo du gerade den SV Wahlen ansprichst und ob sie trainiert haben oder nicht. Ich habe auf Instagram gesehen, auf der Seite des SV Wahlen, da haben die so ein Video gemacht, wie die Jungs vor dem Spiel auf dem Rasen einmal lang gehen und dann so Kampfansage bringen, so ja, das wird hier heute locker, schieben wir die Hirsche da ein, zweimal drüber über den Rasen und dann wird das schon laufen. Also ziemlich amüsant und ich glaube, für jeden Amateurfußballer gegen den FC Hansa hier in der Region, wenn du da eine Halbzeit lang durchhältst und das da 0-0 steht, ist, glaube ich, für die auch ein Riesenerfolg gewesen. Also ich glaube, das gibt denen auch nochmal so richtigen Boost und da hat das Bier, glaube ich, umso besser geschmeckt nach dem Spiel.
Davon kann man wohl ausgehen, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, weil wir mit der Ostbahn-Regionalauswahl in den vergangenen Jahren, die durfte ich ja dreimal betreuen in Spielen gegen Hansa und einmal ist es uns ja tatsächlich gelungen, 2-0 in Führung zu gehen und dann zur Pause ein 2-2 zu halten im Ostseestadion. Und auch da war es so, dass die Jungs mega platt waren, also die Hansa-Jungs mega platt waren, weil damals Jens Hertel sie ordentlich gequält hat. Sie morgens an dem Tag das erste Mal überhaupt auf dem Platz trainiert hatten, vorher nur Läufe absolviert hatten und dann noch, weil es im Rahmen des Fan- und Familientages war, Autogramme schreiben mussten in der prallen Sonne. Und ja, die Jungs waren einfach nur dankbar, dass das Spiel dann irgendwann vorbei war, sie nach Hause konnten. Simon Rein, Nico Neidhardt haben einfach nur gesagt, wir sind so fertig, können gar nicht mehr. Und ich denke, ähnlich wird das jetzt in Wahren gewesen sein. Und die Wahner haben einfach alles rausgehauen und haben da ja auch ein paar Spieler dabei, die durchaus kicken können, mit Tobias Thege zum Beispiel, der auch Spieler des Jahres war und Torschützenkönig in der Verbands- und Oberliga. Also die schlägt man jetzt auch nicht einfach so mit 40 Grad Fieber und im Vorbeigehen. So.
Gut, die Holler-Axt schlägt bislang ordentlich zu. Der Trainer lässt die Mannschaft ordentlich schwitzen. Jetzt gab es dann das nächste Duell gegen den Oberligisten Anker Wismar. Ist ja auch ein Gegner in der Vorbereitung, den wir in den letzten Jahren öfter gesehen haben. Es wurde ja quasi schon so ein bisschen zur Tradition, dass er gegen den FC Anker getestet wird. Am Ende dann 6-0. Ein verschossener Elfmeter. Wie hast du das Spiel gesehen? War da schon eine Steigerung zu erkennen aus deiner Sicht?
Ja, habe ich ja schon angedeutet. Aus meiner Sicht war das auf alle Fälle eine Steigerung. In der ersten Halbzeit fand ich tatsächlich, dass die Mannschaft spritziger wirkte, auch wenn das dem Trainer vielleicht gar nicht so gefallen hat, dass ich das so wahrgenommen habe. Aber da war gut Zug drin, da war Tempo drin, da waren Abläufe halt klarer und die Angriffe hatten ja mehr Flow, sage ich jetzt mal. Und klar waren auch Geschenke bei vom FC Anker, der dann im Spielaufbau, ich glaube 3 der 6 Tore waren leichte Ballverluste im Spielaufbau, aber dennoch hat Hansa da einen anderen Eindruck hinterlassen als in Wahren, hat schnell für klare Verhältnisse gesorgt und die Mischung aus Jugendlichen und ja, ich sag jetzt mal erfahrenen Profis hat auch gut gepasst. Das zieht sich ja durch die Vorbereitung bisher, dass Hansa da einige junge Talente dabei hat. Und ja, das sah schon ganz ordentlich aus. In der zweiten Halbzeit war es dann wieder ähnlich wie ein Wahn, ein bisschen zu statisch und da haben sich schwer getan, Chancen rauszuspielen. Nur noch ein Tor gemacht und ja, Alex Rossipal hat dann leider auch den Elfer vergeben, den Adrien Lebeau rausgeholt hatte. Da durfte er sich bestimmt noch ein paar Sprüche anhören im Nachgang, aber zum Glück war es ja nicht Unterspiel.
Genau, zu der Verbindung zwischen den beiden kommen wir vielleicht später nochmal. Aber du hast es ja schon angesprochen, bei Hansa, glaube ich, herrscht ja gerade so ein bisschen auch das Motto Jugend voran nach diesem Neuanfang. Aktuell sind ja noch nicht ganz so viele Spieler im Kader. Und wenn ich mal so die Listen durchgucke, wer da alles zumindest auf jeden Fall im Trainingskader dabei ist, dann sind es ja doch einige sehr, sehr junge und für viele ja wahrscheinlich dann auch noch unbekannte Gesichter. Aber mit dir haben wir ja hier einen absoluten Experten sitzen. Du warst ja selbst schon aktiv als Trainer in der Hansa ja, Nachwuchsakademie und hast ja selbst, wenn ich mich nicht irre, da auch schon so 3-4 Jungs gecoacht, die aktuell sich beweisen dürfen im Profikader.
Ja, es ist total cool, dass da einige Jungs jetzt aus der Jugend dabei sind. Da freue ich mich richtig mit. Muss immer aufpassen, dass ich da genug Distanz halte und neutral berichte. Aber da drückt man den Jungs natürlich umso mehr die Daumen. Das sind mit Luis Labens, Klaas Zamso, Erik Maurer und Fiete Box hat auch ein, zwei Mal bei uns mit trainiert oder wir haben gemeinsam trainiert mit der U17 und U16 damals zusammen. Sind das da schon ein paar Jungs, die man halt so kennt? Oder die ich persönlich halt kenne und ja, ist einfach cool, finde ich cool und freut mich für die Jungs und drückt denen die Daumen und Ja, wir dürfen ja aber als Journalisten nicht mit ihnen sprechen, weil Hansa da mal so, die jungen Spieler so ein bisschen schützen will. Also von daher geht das auch so einigermaßen, dass man auch eine gewisse Distanz hält.
Ja, bislang gibt's aber eigentlich genügend Gründe, mit ihnen sprechen zu wollen zumindest, weil wenn man auf die bisherigen Torschützen guckt in den Testspielen, ist ja schon auffällig, dass gerade die Jungen da auch netzen.
Das stimmt allerdings. Das war in Waren, wenn ich das jetzt noch richtig auf dem Schirm habe, waren es alle 4 Tore durch aufgerückte Spieler aus der Jugend. Jetzt nicht zwingend aus der wirklich aus der reinen Jugend, sondern auch aus der U23, aber zählt ja mit zu den jungen Hansearten. Und jetzt in Wismar waren es 5 von 6 Tore. Luis Labens mit dem Doppelpack, Tim Krohn mit dem Doppelpack, die beide letztes Jahr A-Jugend gespielt haben. Und Luis kann auf alle Fälle auch weiterhin A-Jugend spielen. Und das 5. Tor hatte... Er hatte das 5. Tor gemacht, Tristan an seinem Geburtstag. Tristan Wagner an seinem 19. Geburtstag. Also das ist natürlich cool, auch für die Jungs. Es gibt denen sicherlich auch Selbstvertrauen, sich da weiterhin zu behaupten. Und ja, im Training sieht das auch ganz ordentlich aus. Klar, die Leistung ist jetzt nicht jeden Tag gleich und schwankt ein bisschen. Es gibt ja auch einen Spieler, der jetzt schon wieder runtergegeben wurde in die U23, ohne das jetzt irgendwie despektierlich oder irgendwie so zu meinen, aber Bernd Hollerbach hat es erklärt, warum der jetzt nicht mehr dabei war. Das ist Raul Cilotto, der wieder mit der U23 trainiert. Dafür ist Fiete jetzt hochgerückt. Der hatte in der ersten Trainingswoche, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, 3-mal mittrainiert. Und dann in der zweiten Trainingswoche jetzt komplett. Und der ist erst 16, also Wahnsinn.
Das ist schon, das weckt so ein bisschen Gefühle an Spanien, Lamine Jamal. Fiete Bock jetzt bei Hansa. Mal gucken, ob er einen ähnlich steilen Weg hinlegt. Ganze so jung wird das ja dann nicht mehr an die Spitze schaffen, wie Jamal da vielleicht. Aber das ist schon ordentlich. Und wenn man auf die letzten Jahre blickt, war es ja eher immer so ein bisschen verhalten, was die Jungs aus dem eigenen Nachwuchs angeht, junge Spieler bei Hansa. Aktuell macht das ja viel Hoffnung. Viele Fans freuen sich ja auch zu sehen, dass jetzt die Jungs aus dem eigenen Nachwuchs vielleicht mal die Chance bekommen, sich wirklich zu beweisen. Das hat bislang ja auch gut geklappt. Und da sind ja auch wirklich starke Jungs dabei. Du hast ihn schon angesprochen, Luis Labens und im Tor Erik Maurer. Die haben ja auch schon ein bisschen Luft im Nationaltrikot geschnuppert.
Ja, das stimmt. Das waren Perspektivlehrgänge. Erik war in der einen Woche und Labi in der anderen oder anders. Ich weiß nicht mehr die Reihenfolge, aber sie waren halt getrennt sozusagen beim Lehrgang der U18, des U18-Perspektivteams. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie sie sich da präsentiert haben, was sie für ein Feedback bekommen haben. Auf alle Fälle cool, so eine Erfahrung mal mitzumachen. Auch das sicherlich stärkt das Selbstvertrauen. Und bei Fiete Bock war es ähnlich. Der war jetzt gerade erst im Mai beim U17-Perspektiv-Team dabei, beim Länderpokal in Duisburg. Wenn ich das richtig auf Schirm habe, haben die beim U16-Länderpokal mitgespielt als U17-Perspektiv-Team. Und ja, hat immer alles so Vor- und Nachteile, ist für die Jungs auf alle Fälle eine mega Erfahrung. Aber gleichzeitig werden natürlich andere Vereine umso mehr auf sie aufmerksam, weil in Duisburg, Wedau, da wimmelt das dann nur so vor Scouts, da war ich auch ein paar Mal schon vor Ort. Und ist sowieso alles heute online einsehbar. Jedes Bundesliga-Jugendspiel wird eingefangen oder aufgenommen vom DFB und da hat dann jeder Verein Zugriff drauf und kann sich alle Ligen angucken, zumindest die Zusammenschnitte. Also so werden die Jungs ins Rampenlicht auch irgendwie gestellt und hoffen wir mal, dass sie hier weiter erstmal ihren Weg gehen und Hansa sie halten kann und Hansa sie auch so fördern kann, wie es für die Jungs auch gut ist.
Ein gutes Wort mit Scouts und weggeschnappt. Viele Hansa-Fans hat ja auch in den letzten beiden Testspielen ja ein bisschen hellhörig gemacht, dass jetzt Nils Fröhling und Sven Gudjonsen nicht zum Kader gehörten. Die beiden besitzen ja eine Ausstiegsklausel, können den Verein quasi noch verlassen. Das hat ja viele verunsichert. Wie sieht's denn da aus? Da wurde ja auch einiges schon zugesagt.
Ja, die Ausstiegsklauseln, die sollten mittlerweile abgelaufen sein, vermute ich. Ich weiß es nicht, ich kenne jetzt natürlich nicht die Verträge im Detail, aber ich habe es selbst auch vielleicht nicht so gut aufgeschrieben, zuletzt darüber berichtet gehabt nach dem ersten Spiel, weil es so ein bisschen die Vermutung war, dass sie vielleicht noch geschont werden, auch um noch wechseln zu können im Fall der Fälle. Aber Hansa hat das jetzt nicht irgendwie bestätigt oder so. Und die beiden Jungs haben in der Woche auch mittrainiert. Und also vor allem Nils, der wirkte extrem motiviert. und hat es gut gemacht, hat jetzt einfach eine andere Rolle natürlich nach den ganzen Abgängen, ist jetzt nicht mehr einer der Jüngsten, sondern tatsächlich mit seinen, ich glaube 23, 24, schon einer der Ältesten.
Ja, aktuell vor allem.
Genau, und der mag ja nicht so wirklich Deutsch sprechen mit uns, spricht ja meist noch Englisch, wenn wir ihn interviewen. Aber auf dem Platz hat er jetzt auch in deutscher Sprache Kommandos gegeben und war da sehr auffällig. Und hat jetzt in Wismar nur gefehlt, weil er so ein bisschen angeschlagen war, ein bisschen Oberschenkelprobleme hatte. Vermutlich der harten Vorbereitung geschuldet. Und er wollte trotzdem spielen, aber der Trainer wollte kein Risiko eingehen und hat ihn deshalb draußen gelassen. Also ich gehe eigentlich fest davon aus, dass die beiden bleiben werden. Und dass auch Nils vor allem eine gute Rolle spielen wird da in der dritten Liga. Und ja, jetzt Leistungsträger zumindest, vielleicht sogar als Führungsspieler.
Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Man hat ja immer schon mal gesehen, was für Sachen der da loslassen kann. Also gerade wenn ich mich erinnere an die Tore gegen Nürnberg da aus der Entfernung, einmal in dem Abendspiel oder dieses wichtige Spiel gegen Greuther Fürth, wo er da auch aus der Entfernung das Ding da so unter die Latte reinsetzt. Es ist ein Mann, der wichtige Tore schießen kann. Gudjonsen hat es bislang noch nicht ganz so zeigen können. Da hat ja auch ein Treffer erzielt, damals gegen den HSV. Erinnere ich mich noch aus spitzem Winkel. Aber ich glaube, das sind zwei Jungs, die der Mannschaft auf jeden Fall helfen können. Und bislang blieb es ja noch etwas ruhig, was Neuzugänge angeht im offensiven Bereich. Aber mittlerweile wurde da ja auch schon ein Transfer getätigt. Da gab es ja einen Neuzugang aus Frankreich.
Ja, Adrien Lebeau. Jetzt weiß gar nicht, wann kam der, am Mittwoch oder am Donnerstag, also Mitte, Ende vergangener Woche, noch nicht allzu viele Trainingseinheiten gemacht mit der Mannschaft und dann am Samstag aber schon gespielt, eine Halbzeit, zweite Halbzeit. Ja, man sieht halt, dass er was kann, enge Beiführung, gutes Auge für die Räume um sich herum, vor allem auch für die Tiefe, geht gerne mit Ball in die Tiefe, sucht aber auch ein paar Spiele Tiefe und ja, der Trainer hat ihn auch sehr gelobt. Und meinte, das sei ein Qualitätsspieler, der Überzahlsituationen schaffen kann durch eben sein Dribbling. Und ja, der wird sicherlich eine gute Rolle spielen. Wenn er gesund bleibt, hat er zwischenzeitlich schon mal ein bisschen Probleme gehabt in seiner Mannheim-Zeit und vergangenes Jahr nicht viel gespielt. Da lag es aber nicht an Verletzungsproblemen, sondern eben, ja, er hat einfach mal beim zukünftigen Champions-League-Starter im Kader gestanden. Und
muss man dazu auch sagen, Stade Brest als Drittplatzierter, glaube ich, die Saison beendet in der Ligue 1, somit für die Champions League qualifiziert, ist ja jetzt auch nicht so unterm Radar. Also, aber ich glaube, es bringt schon viel, alleine wenn man, ja gut, ihm fehlt vielleicht die Spielpraxis, aber ich glaube, es bringt schon viel, wenn man alleine mit den Jungs dann und dieser ja positiven Energie umgeben ist und zusammen trainiert, oder?
Auf alle Fälle. Also, wenn du da auf dem Niveau trainierst, dann nimmst du auf alle Fälle was mit und Training hast du ja auch viel häufiger als ein Spiel. Das soll jetzt nicht irgendwie Spielpraxis schmälern, die ist natürlich wichtig und auch irgendwie durch nichts zu ersetzen, weil da mit diesem Druck und so, den hast du ja nicht im Training. Aber sich immer wieder behaupten zu müssen, in engen Spielsituationen schnelle Entscheidungen treffen zu müssen, technisch sauber zu handeln und so, das lernst du vor allem eben im täglichen Training, in vielen engen, kleinen Spielformen, je nachdem, wie der Trainer das natürlich gestaltet. Und das wird er da gehabt haben, ne? Also, und da stehst du ja nicht im Kader, wenn du nichts kannst. Halt. Und dass er in der dritten Liga sich durchsetzen kann, hat er ja in Mannheim auch bewiesen, hat eine ganz gute Quote gehabt. Also von daher, das sollte schon ein guter Transfer sein. Da können wir auch Alex Rossi peilen müssen. Danke sagen.
Gespannt. Ja, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erklären, warum denn Alexander Rossi-Pal? Also die beiden kennen sich ja dann aus Mannheimer Zeiten, richtig?
Ja, genau. Und die haben da wohl auch einen ganz guten Draht zueinander gehabt, zumindest. Ich habe jetzt mit Alex noch nicht darüber gesprochen. Der ist ja hoffentlich unser nächster Podcast-Gast. Angefragt ist er. Auf alle Fälle ist Alex Rossi-Pal ein guter Typ und eloquent auch. Und auf den Fotos, die ich gesehen habe aus Mannheim, da waren sie oft nebeneinander jubelnd und scheint also, wie gesagt, gut zu passen. Und ja, Alex Rossi-Pal, gut vorstellbar, dass er seine Finger auch bei Marco Schuster und bei Dominik Martinovic im Spiel hat.
Ja, du sprichst schon an. Zwei Namen, die den Hansa-Fans vielleicht noch nicht so bekannt sein sollten. Marco Schuster, gerade in dem Moment, wo wir aufnehmen, vermeldet Hansa Marco Schuster als Neuzugang. Der kommt vom SC Paderborn aus der zweiten Liga. Hat da jetzt noch nicht so viel gespielt und ist ein Mann fürs Mittelfeld.
Genau, das ist, denke ich, eine wichtige Position, die es zu besetzen noch galt. Im defensiven Mittelfeld, also Sturm und defensives Mittelfeld und Ja, da hat Marco Schuster schon ein bisschen Erfahrung gesammelt in der zweiten und dritten Liga. Und Paderborn aus meiner Sicht auch immer eine spielstarke Mannschaft mit einem guten Mix so aus kämpferischen Elementen und spielerischen Elementen. Ja, und wenn du da deine Bundes- oder Zweitligaspiele gesammelt hast, dann ist das zumindest mal schon ein gutes Zeichen.
Ja, also es wird sicherlich ein Abräumer vor der Abwehr ist im defensiven Mittelfeld. Mit 28 Jahren jetzt auch nicht mehr der jüngste Dachs, sondern vielleicht ganz gut beim bisherigen Kader, dass da nochmal ein bisschen Erfahrung mit noch reinkommt. Mit 28 kann man ja da schon fast sagen. Wurde beim FC Augsburg ausgebildet. Und du hast es schon angesprochen, also er hat schon Erfahrung von 64 Zweitligapartien und eben auch 54 Pflichtspielen in der dritten Liga. Also der Mann kennt die dritte Liga und ich glaube, damit hat Hansa eine gute Achse da im Mittelfeld. Es wird ja auch viel gesagt. Franz Pfanne, der ja als Kapitän von Dortmund 2 geholt wurde, sieht sich ja persönlich auch im Mittelfeld, hat bislang ja aber eher in der Verteidigung gespielt, in der Innenverteidigung. Also denke ich mal nochmal ein wichtiger Part, den sich Hansa da ja an Bord gezogen hat.
Auf alle Fälle. Also das hat ja, ich weiß gar nicht, war das Amir oder hat das Bernd Hollerbach gesagt? Irgendwer hatte das, oder beide haben es gesagt, dass sie die Mannschaft von hinten nach vorne aufbauen wollen. Die Torhüterposition haben sie als erstes geschlossen. Die ist besetzt mit drei Leuten, mit Benjamin Opphoff als erfahrene Nummer 1, Max Hagemose als Herausforderer und Elias Höfmann bzw. Erik Maurer, der so lange mitmacht, wie Elias raus ist. Also da ist Hansa, denke ich, ganz ordentlich aufgestellt. In der Abwehr gibt es auch Alternativen. Ich glaube, einen guten Innenverteidiger, der sowohl halblinks zentral oder auch rechts spielen kann in der Innenverteidigung, können sie schon noch gebrauchen, weil da jetzt auch Nico Neidhardt in den beiden Vorbereitungsspielen gespielt hat. Ich weiß nicht, ob er da jetzt fest eingeplant ist oder ob er wieder nach rechts oder auch links außen gehen soll. Ich finde es eigentlich eine ganz gute Lösung. Und ja, jetzt war die nächste Position, war eigentlich das defensive Mittelfeld, ne, wo mit Jonas Dirgner bisher nur ein Spieler verpflichtet wurde, der klar Potenzial hat und Hansa-Verbundenheit hat, aber noch nicht so die Erfahrung. Und
kommt von der VSG Altglienicke aus der Regionalliga. Und wie du schon ansprichst, halt ist noch nicht die große Erfahrung da. Wenn man insgesamt auf den Kader blickt, wir haben vorhin mal durchgezählt, müssten es ja jetzt 27 Kicker sein mit dem Schuster-Transfer, die aktuell zum Trainingskader gehören. Davon haben ja aber alle noch nicht, haben ja lange nicht alle Profiverträge.
Das stimmt. Laut Homepage haben 20 dieser 27 Spieler einen Profivertrag. Die jungen Spieler werden sicherlich Förderverträge haben oder eben U23-Verträge. Da wurden ja auch ein paar schon bekannt gegeben. Genau, also ein bisschen Platz ist dann noch im Kader. Amir hat gesagt, dass sie mit 23 Spielern ungefähr planen. Drei Torhüter, 20 Feldspieler. Also dementsprechend mindestens drei Plätze sind noch frei. Und wenn das sicher einer oder zwei mehr werden, dann wird sicherlich auch keine... Also das sollte dann sicherlich auch nicht am Geld oder so scheitern.
Und ein Kandidat, der heiß gehandelt wird, ist Dominik Martinovic, aktuell Stürmer beim Zweitligisten SV Elversberg. Da gab es ja in der vergangenen Woche mehrere Gerüchte um diesen Stürmertypen als Hauptangreifer sozusagen an Bord der Hansa-Kogge. Martinovic, muss man dazu sagen, soll nach OZ-Informationen auch bereits in Rostock gewesen sein. Will einen langfristigen Vertrag, ist ja klar, dass Spieler nicht ankommen und sagen, ja, ein halbes Jahr, das reicht mir, dann bin ich wieder weg. Auf jeden Fall soll es da schon Treffen gegeben haben. Wir wissen aber auch, dass Martinovic auch beim FC Ingolstadt, beim Ligakonkurrenten, auf der Liste stehen soll. Die haben ja nun mit ein Stürmer verloren, den Torschützenkönig der vergangenen Saison, der sicherlich ganz wichtig war für sie, mit Yannick Mause an den ersten FC Kaiserslautern. Wir wissen auch, dass Ingolstadt dafür ordentlich Geld bekommen hat. Also ich denke mal, dass Ingolstadt auch mit einem offenen Portemonnaie da überzeugen kann. Letztendlich bleibt spannend, für wen sich Martinovic dann endgültig entscheidet. Aber sicherlich ein Spieler, der den FC Hansa weiterbringen könnte, oder?
Das glaube ich auch und ja, hoffen wir mal, dass Alexander Rosipal auch da seine Finger im Spiel hat. Die kennen sich auch, müssten sich auch kennen aus Mannheim. Und ja, das Hansa vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich. Also Hansa steigt ab aus der zweiten Liga, da haben sie relativ wenig Geld ausgegeben für Transfers. Und ja, jetzt ist der Marco Schuster ist jetzt, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig am Schirm habe, der dritte Spieler, wo eine Ablöse geflossen sein
genau.
sollte, müsste.
Der hatte noch Stillschweigen vereinbart.
Genau, der hatte noch Vertrag bis 25, wenn ich das richtig weiß. Und bei Dominik Martinovic ist es ähnlich, der hat auch noch einen Vertrag in Elversberg, hat da aber kaum eine Rolle gespielt und ist unzufrieden mit seiner Spielzeit, aber soll nach unseren Informationen einen ja, längerfristigen Vertrag haben wollen. Das ist die Frage, ob Hansa bereit ist, oder wie bereit ist Hansa, ne, wie viel Laufzeit zu geben und wie viel Geld auszugeben, sowohl fürs Gehalt. Ein Stürmer kostet ja grundsätzlich auch mehr als ein Verteidiger in den meisten Fällen und natürlich auch für die Ablöse dann.
Ja, generell ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass Hansa auf jeden Fall auf der Sturmposition noch was machen muss, dass da noch neue Leute kommen müssen. Wie wichtig ist es denn aus deiner Sicht jetzt auch relativ zeitnah, diesen Spielertypen zu präsentieren?
Ja, es ist immer besser, die Mannschaft, also das ist irgendwie eine Stanze, aber es ist natürlich immer besser, die Mannschaft so früh wie möglich zusammen zu haben und Abläufe einstudieren zu können und einfach auch, dass der Spieler Zeit hat, sich einzugewöhnen und die Jungs sich kennenlernen und so weiter und Teamgeist entwickeln können. Ja, aber wichtig ist ja, wie sieht das der Trainer? Und der Trainer sagt, er wünscht sich, dass die Woche noch was passiert. Jetzt hat er ja einen Wunsch quasi schon erfüllt bekommen. Am Samstag meinte er, er sei der falsche Ansprechpartner, ich müsste mit Amir sprechen. Und hat dann aber noch hinterhergeschoben. Aber er ist überzeugt davon, dass die Woche was passieren wird, weil Amir sehr umtriebig ist und sehr fleißig. Und er war da sehr zuversichtlich. Und wie gesagt, jetzt ist ja mit Marco Schuster der erste Spieler da. Vielleicht klappt das ja dann auch noch mit Dominik Martinovic. Wichtig wäre es auf alle Fälle.
Das denke ich auch, gar keine Frage. Weil so lange Zeit ist ja nicht mehr, wenn man mal ein bisschen auf den Vorbereitungsplan schaut. Der Ligastart rückt ja langsam näher, ist das erste Augustwochenende. Ab da wird gespielt wieder um Punkte, da wird's ernst, wie man so schön sagt. Und bis dahin stehen ja noch einige Punkte auf dem Programm, wo die Jungs sich sicherlich nochmal ordentlich auspowern werden.
Ja, das ist auf alle Fälle so. Das nächste Testspiel steigt ja dann am Samstag gegen Randers FC, ich hoffe, ich spreche die richtig aus.
Ja, dänische Erstligist.
Genau, und das wird dann schon mal ein Gradmesser, ne? Also ist ja so typisch, dass Profiklubs gegen kleine Vereine aus der Umgebung starten, um reinzukommen, um ein bisschen was auch für die Fans zu tun, ja, nahbar zu sein, sage ich jetzt mal. Und ja, jetzt ist aber dann eine deutliche Steigerung vom Siebten zum Fünftligisten und jetzt geht es dann direkt weiter mit dem Erstligisten. Also ich bin gespannt. Das Spiel wird sicherlich schon mehr Aufschlüsse geben, dann über die Kaderstärke.
Ja, gespielt wird im Volksstadion auch wieder vor Fans. Also da steht einiges an und generell das Wochenende steht ja auch wieder ein bisschen im Zeichen der Fans, weil einen Tag später am Sonntag, am 14. findet ja dann der Fan- und Familientag auf dem Gelände des Ostseestadions statt, wo ja nicht nur die Drittligamannschaft ist, sondern auch die U23 und das Frauenteam, das da präsentiert wird. Und ich denke mal, mal fernab von den Läufen im Barnsdorfer Wald und dem, was weiß ich, wie vielen Kraftkreisen beim Training, wird es auch da für die Jungs anstrengend, weil ich bin mir wirklich sehr sicher, dass da wieder zahlreiche Fans erscheinen werden und die Jungs ordentlich Autogramme verteilen dürfen.
Ja, genau. Der Fan- und Familientag ist ja auch schon Tradition mittlerweile. Allerdings muss man auch kritisch anmerken, dass es da in den vergangenen Jahren immer mal die ein oder andere Beschwerde gab. Da wollen wir Hansa jetzt hier nicht zu sehr feiern, weil an den Kedwin-Ständen gab es immer einige Schlangen. Mal gucken, wie es dieses Jahr wird. Auf alle Fälle, wie du sagst, werden die Spieler sicherlich wieder viele Autogramme schreiben und Fotos machen, dafür zur Verfügung stehen. Ich glaube, das machen die meisten auch gerne. Auch gerade jetzt die jungen Dachse, für die ist das was Besonderes, also mit denen ich jetzt so, ich sag mal, unter vier Augen mal privat eher so gesprochen habe, die sagen, dass es halt eine aufregende Zeit ist und dass es halt Spaß macht und ja, aber auch extrem anstrengend ist. Ja, und die schreiben natürlich auch erstmal gerne so ein Autogramm und machen ein Foto und für die ist das ja alles neu einfach.
Ja, glaube ich, absolut. Aber viel Zeit zum Ausruhen ist ja danach nicht, weil dann geht's ja auch schon direkt los am Montag. Ins Trainingslager nach Neuruppin von Sonntag bis Sonntag, da steckt einiges auch an Feuer dann drin da in Brandenburg, denke ich mal.
Ja, von Montag bis Montag meinst du natürlich.
Genau.
Und ja, ich habe auch schon richtig Bock drauf. Rossi und ich haben uns darüber schon unterhalten.
Man kann ja dazu sagen, wir beiden Raketen reisen auch mit.
Genau. Wir sind auch da vor Ort von Montag bis Sonntag nur. Wir reisen einen Tag früher ab und lassen die Jungs dann nochmal in Ruhe da, ihren Mannschaftsabend verbringen oder so. Ja. Auf alle Fälle haben Rossi und ich schon ein bisschen umgeflaxt und ich habe gefragt, wie es ihm damit geht als alten Mann in dieser jungen Band da und so. Ja, seine Antwort war, ich hasse dich. Bastian, ich hasse dich. Ja, da wird sicherlich auch hart gearbeitet werden. Allerdings, die Läufe werden dann halt kürzer, hat der Trainer schon angekündigt. Das ist ja auch üblich. Gerade jetzt so heutzutage, wo alles aufgezeichnet wird und getrackt und wo jede Laufdistanz bekannt ist und es einfach immer leichter eigentlich wird, spielnah zu trainieren, weil man alles auswerten kann. Und jetzt standen noch relativ lange Läufe an. Ich weiß jetzt nicht die genauen Längen im Barnstorfer Wald, die Jungs da zurücklegen. Und dann irgendwann werden es die die längeren Sprints, sage ich jetzt mal, oder die extensiven Läufe werden eher zu intensiven Läufen. Und ist bestimmt die Lieblingsbeschäftigung von Rossi.
Ja, auf alle Fälle. Ich glaube aber, die Jungs können sich da ganz gut ausruhen in Neuruppin, das Hotel. Da war der FC Hansa ja auch schon in den letzten Sommervorbereitungen. Ist ja ein Top-Hotel. Während der EM war dort ja auch die kroatische Fußballnationalmannschaft zu Gast. In der Vorbereitung wird auch Union Berlin dort die Zelte aufschlagen, so nenne ich es mal, direkt am See. Nobles Hotel, gute Zimmer. Ich glaube, da können sich die Jungs dann auch ordentlich ausruhen. Die Anlage an sich ist top, da würden wir auch einchecken, oder?
Das hätten wir auch genommen, das Hotel. Wir sind nicht ganz so nobel untergebracht, aber denke ich, das wird auch nett. Auf alle Fälle, ausruhen ist vielleicht das falsche Wort, regenerieren meinst du sicherlich, aber das können die da auf alle Fälle gut mit Saunabereich und was weiß ich nicht alles, dem See und so weiter und so fort. Also da kann man, glaube ich, einen guten Mix finden aus Belastung und Regeneration und dann eben auch teambildende Maßnahmen. Mal gucken, was sie dieses Jahr machen. Letztes Jahr durften wir nicht dabei sein, wollten sie unter sich bleiben.
Ja, da wurde Floße wurden dort gebaut. Da haben sich die Jungs dann, glaube ich, gegenseitig gebettelt, welches Floß denn auch über Wasser bleibt und dann am Ende, glaube ich, am schnellsten über die Ziellinie gekommen ist.
Genau, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wer da gewonnen hat. Es hat jedenfalls den Jungs Spaß gemacht und es wurde viel gefeiert. Das finde ich auch mal cool, sowas. Habe ich mit meinen Teams auch mal gemacht in der Vorbereitung und machen wir dies ja auch. Beim Güstrow SC werden wir auch was Ähnliches machen. Genau. Coole Sache immer und eine schöne Abwechslung auch.
Das denke ich auch gehört dazu. Trainiert wird auf dem Rasenplatz des MSV Neuruppin. Die spielen ja aktuell in der Brandenburg-Liga, haben ja auch längere Zeit in der Oberliga gekickt. Da ist vielleicht ein Begriff. Gibt ja auch einige Oberliga-Clubs hier in MV. Da sind auch super Bedingungen, muss man sagen. Der Rasen sieht da echt immer top aus. Auch letztes Jahr war da alles super. Es gab ja auch zwei Testspiele. Und auch dieses Jahr ist ja im Trainingslager mindestens ein Testspiel geplant.
Ja, das wird noch spannend, interessant, weil der Gegner noch nicht feststeht. Den haben sie noch nicht bekannt gegeben.
Ja, nicht nur der Gegner, der Tag ja auch noch
nicht. Der Tag auch noch nicht, genau. Also da sind wir gespannt und gehe eigentlich davon aus, dass das die Woche jetzt noch irgendwie zeitnah passieren wird, dass der Gegner verkündet wird. Ja, auf alle Fälle kann ich das bestätigen, was du sagst. Das ist einfach eine geile Anlage. Es ist ja nicht nur der eine Platz, da sind ja, ich weiß gar nicht, wie viele Rasenplätze da sind. Sehr, sehr viele. Mehr als Hansa hier hat auf dem Vereinsgelände. Und ja, also nicht umsonst war da jetzt die kroatische Nationalmannschaft und kommt da eben der 1. FC Union Berlin hin.
Das denke ich auch. Also fußballerische Qualität, Kroatien geht, Hansa kommt, bleibt ungefähr auf einer Wellenlänge. denke ich mal, wenn Rossi da seine scharfen Schnittpässe spielt. Ich glaube, darüber können sich alle freuen. Dann ist es ja so, dass es nach dem Testspiel noch einen weiteren Kracher gibt, ne?
Ja, das ist dann auch noch ein bisschen hin wieder, aber ja, das wird dann das abschließende Testspiel gegen Lazio Rom. Das ist natürlich ein richtiger Kracher. Ja, ich weiß gar nicht, spielen die nächstes Jahr auch Champions League? Nee, ich glaube nicht. Die sind, glaube ich, Sechster nur geworden oder so. Aber im Europapokal müssten sie trotzdem bei sein. Auf alle Fälle ein Name, der ja bekannt ist und ja für eine gewisse Größe und Wucht steht.
Ja, ist ja das Jubiläumsspiel zum 70. Geburtstag des Ostseestadions. Ich glaube, ein schöner Gegner, wird ein spannendes Spiel, eine gute Generalprobe und auch dann wird man sicherlich schon mal so ein bisschen sehen können, welche Formation es denn am Ende wird, mit dem der FC Hansa in die Liga starten will.
Ja, auch immer so gerade für die Fußball-Nerds, sage ich jetzt mal, die vielleicht unter unseren Zuhörern sind und da zähle ich ja auch so ein bisschen zu, wo mir sehr viel mich mit Statistik und Taktik beschäftigen.
Der Taktikfuchs.
Und ja, das wird auf alle Fälle spannend. Bisher spielt Hansa im 3-4-3 offensiv und defensiv wird es dann zum 5-2-3. Und ja, ich habe da mit Ben Hollerbach schon zweimal drüber gesprochen. Eigentlich sagt er ja, dass das System noch nicht feststeht und er wartet, bis der Kader steht, weil dann kann man erst so richtig entscheiden. Es geht nach der Mannschaft, nach den Spielern. So sehe ich das auch. So würde ich das auch mal machen. Und jetzt hat er aber trotzdem zweimal das gleiche System spielen lassen. Also habe ich nochmal nachgehakt. Und ja, er hat es begründet, weil ihm noch kein richtiger Mittelstürmer jetzt da war oder eben zumindest nicht mitgespielt hat. Hat er sich für drei Spitzen entschieden, drei schnelle Spitzen. Mal gucken, wie er das fortsetzt. Er hat das immer noch so ein bisschen offen gelassen, aber ich würde schon fast vermuten, dass es zumindest bei der Dreierkette dann bleiben wird und bei der Viererreihe davor. Und ja, vielleicht spielt er dann eher so ein mit dem Zehner noch und am Ende mit zwei Spitzen oder so. Das wird spannend, aber ich denke, es ist auch gut möglich, dass es bei dem System bleibt.
Ja, das könnte ich mir auch so gut vorstellen. Mit der Ostsee-Zeitung sind sie auf jeden Fall bestens informiert da draußen. Für alle Taktik- und Statistikexperten werden wir da einiges auch auf die Beine stellen. Wichtig ist, glaube ich, auch nochmal zu sagen, generell im Trainingslager, was jetzt vor der Tür steht, wir reisen da ja nicht mit zum Spaß, sondern wir wollen da auch einiges liefern. Es wird wieder so ein Live-Ticker geben, so ein Live-Blog über die ganze Woche, wo wir täglich ja einige Fotos, Videos, Zwischenstände, wie das Training läuft und sowas preisgeben werden. Da gibt's dann auch abends immer so ein kleines Video, so eine Zusammenfassung des Tages, was so passiert ist. Wir werden auch hoffentlich mit dem einen oder anderen Spieler sprechen können, einige Schnipsel auch für den Podcast mit einsammeln, was wir euch dann natürlich gerne zur Verfügung stellen wollen, damit ihr auch hautnah dabei seid da draußen. Ich glaube, es stehen einige spannende Tage bevor.
Das denke ich auch. Das Trainingslager macht irgendwie immer Spaß. Mir macht hat es als Trainer immer Spaß gemacht. Als Spieler, okay, nicht immer, aber und jetzt als Journalist macht es auch immer Spaß. Man ist halt einfach nah dran und ja, kriegt auch einfach Dinge mit, die man vielleicht im Alltag nicht so mitbekommt, weil man da einfach gar nicht so viel Zeit hat. Und ja, all diese Dinge wollen wir natürlich auch gerne weitergeben an euch da draußen, an alle Hansa-Fans und Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, und ich bin gespannt und hab Bock.
Ja, ich auch. Und ich glaube, damit haben wir eine runde Sache. Wir freuen uns, bereiten uns schon mal vor, Koffer packen, nochmal Wäsche waschen, genügend Wechselwäsche mitnehmen und dann sollte dem Ganzen nichts mehr im Wege stehen. Ich freue mich. Danke, Tommy, für den guten Überblick erstmal. Ich verabschiede mich jetzt wieder in den Urlaub und dann starten wir mit neuer Kraft in die kommende Woche. Bis dann.
Ja, Ben, ich kann das nur zurückgeben. Danke, dass du in deinem Urlaub da warst. Und vielleicht geben wir noch kurz die Info, dass die nächste Podcast-Folge dann kurz vorm Saisonstart aufgenommen wird. Auf alle Fälle wollen wir dann wieder mit Gast senden und ja, sind gespannt.
Und wer weiß, man muss ja noch dazu sagen, vielleicht bringen wir noch das ein oder andere, Amis-Girl, die kleine Kirsche auf als Ahne aus dem Trainingslager mit.